Meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Wir sind ein weiteres Mal angetreten, um uns Anekdoten erzählen zu lassen. Und heute bin ich extrem begeistert. Alex Laschewski ist da, unter anderem bekannt als der Erfinder des Videospieljournalismus und von Area Games, aber auch immer noch fett im Podcast-Geschäft mit Der letzte Podcast. Hallo Alex.
Hi. André, darf ich dich kurz korrigieren? Also Laschewski, das heiße ich schon seit 6 Jahren nicht mehr. Ich heiße mittlerweile mittlerweile Vogt, aber das bringt so Eheschließung mit sich. Und wenn man noch zu denen gehört, die quasi im emanzipatorischen Vorgriff den Namen der Frau annehmen, dann ändern die auch mal den Namen. Und das war bei mir der Fall. Deswegen, dir sei verziehen, weil das ging über einige Zwischenstationen. Also 2, 3 Jahre hieß ich auch mal Laschewski Vogt, aber jetzt heiße ich nur noch Vogt. Also, das ist...
Ich weiß. Ich weiß es. Das Schlimme ist, ich weiß es und es ist nicht das erste Mal, dass ich diesen Fehler mache.
Nö.
Aber es ist, ja, was soll ich machen?
Das macht dich so sympathisch. Auch diese Hartnäckigkeit, mit der du an solchen Sachen einfach festhältst, weißt du?
Ja, ne?
Jeder andere würde sich sagen, oh, ist ja peinlich.
Nein.
Mach ich nicht nochmal. Nee, nee. Der Peschke. Ja, ja.
Stur. Nee,
ich freue mich ehrlich gesagt aber auch, dass du mich eingeladen hast, weil man sieht sich ja relativ selten in letzter Zeit. Und das ist ja sehr schade, weil in den knapp 15 Jahren, in denen ich auch so relativ aktiv in dem Videospiel-Business war, war es mir immer ein Fest und ein Vergnügen, auf den Events mit dir zu quatschen, weil es nicht viele gab, die mit dieser herablassenden Respektlosigkeit an das Ganze rangegangen sind, wie wir beide.
Das kann ich nur zurückgeben, das Kompliment. Es war mir immer ein Fest. Haben wir uns auch auf diesem Xbox-Event kennengelernt? War das wie
mit...
Ja, genau. Das wundervolle Xbox...
X01,
genau.
Ja.
In
das Cannes. War damals, genau.
Ja.
Vielleicht, ich glaube, wir wurden bestimmt vorgestellt von dem leider viel zu früh verstorbenen Kollegen von uns, dessen Namen mir schon wieder entfallen ist. Ich weiß nicht, ob du den noch weißt.
Wir haben einen zu früh verstorbenen Kollegen.
Ja, der ist dann 2004 oder 2005 schon gestorben. Das war so ein... Es existiert auch ein Foto von uns dreien, wie wir da bei dem X01 irgendwo sitzen.
Ja.
Und, aber das ist, weißt du, das ist wieder so geil. Ein Name, der Nachhall finden wird in der Ewigkeit. Wir werden dich nie vergessen. So 12 Jahre später. Keine Ahnung, wie der hieß, meine Gott. Er war ganz nett und so, aber dann war er tot. Ja, habe ich vergessen.
Gott, du hast recht, stimmt. Ja. Gut, aber wir kannten den beide nicht so gut.
Nee.
Ist nicht ganz so schön, wie es jetzt klingt.
Ja, genau. Aber er war so ein Vernetzer damals irgendwie. Und er hat, glaube ich, so aufstrebenden Seiten wie meiner damals sehr gut geholfen, indem er gesagt hat, guck mal hier, das ist der Peschke von Krawall. Aha, okay.
Und, ja, genau, das hat dir natürlich total geholfen. Hier, guck mal, eine andere kleine Scheißseite.
Nee.
Oh Mann. Jetzt aber schnell weiter im Text, bevor das hier entweder bedrückend oder pietätlos wird. Schnell, erzähl was Peinliches über uns.
Was über uns?
Erzähl vom VDOSM.
Nee, das war schon sehr peinlich, ja. Verdammt, verbannt dämlicher Online-Spacken. Es waren geile Zeiten und es waren natürlich teilweise auch schwierige Zeiten, denn als ab 2001 die ersten Online-Magazine, und meine, du mit Krawall warst ja schon, glaube ich, seit 99 am Start, also schon so, wirklich so ein Uropas der Online-Magazine da. Aber man hatte, glaube ich, immer noch so, zumindest in den Anfang 2000er Jahren hatten wir das Problem, dass wir das Gefühl hatten, Printmagazine und Online-Magazine werden unterschiedlich behandelt von den Publishern.
Ja, wurden eindeutig.
Ja, und das hatte natürlich teilweise aber auch ganz einfache Gründe, die auch nachvollziehbar waren, wie zum Beispiel halt natürlich die langen Vorläufe bei Printmagazinen, was die Druckauflage anging, sodass die Muster meistens halt schon viel, viel früher bekommen hatten. Und zum Beispiel so eine Sachen wie Debug-Stationen oder so wurden natürlich bevorzugt an Printler rausgegeben als an Onliner. Und Embargos und ähnliches trafen dann bei uns Onlinern immer auf wenig Gegenliebe. Vor allem, ich weiß noch, ob das bei euch so ein Thema war, aber es gab wirklich so eine Zeit, wo wir von den Publishern Embargos bekommen haben für Spiele, die zeitgleich mit dem wirklich Street Day des Spiels waren. Nur, dass das in der Realität so aussah, dass der Handel die meisten schon immer 3, 4 Tage vorher verkauft hatte. Und da weiß ich noch, da habe ich mir dann auch durchaus schon Streitereien mit Rockstar und Ähnlichem anhören müssen, weil wir dann zum Beispiel gesagt haben, okay, wir warten jetzt mit dem Test von dem neuen GTA, als aber nicht bis das scheiß Embargo ausläuft, sondern wir warten ungefähr die Sekunde ab, wo man das Ding erwerben kann. Und das war meistens dann der Samstag oder Freitag vorher, weil ich gesagt habe, ey, wenn das Ding im Laden ist, wenn ich es mir kaufen kann, weist mir erstmal nach, dass ich das mit einem Muster von euch getestet habe. Aber das waren halt so diese, glaube ich, auch so diese Momente, wo man gesagt hat, okay, es geht mehr. Ich meine, es ist witzig, vieles, was wir damals als Triebfeder genommen haben, um diesen VDSOM zu, hat natürlich sich mit der Zeit einfach ganz von alleine gelegt, nämlich, wir haben damals ja auch gesagt, oh, es geht so viel Werbegelder in den Printbereich und wieso kriegen die so viel und wir so wenig, wir müssen uns bündeln als Onliner und eine stärkere Marktmacht aufbauen.
Wir müssen erstmal ganz kurz, glaube ich, erzählen, ja, was das überhaupt, ja, ist, ja.
Ja, mach das.
Also das steht für den Verband der Online-Spiele-Magazine. Und ich habe das irgendwo im Podcast auch schon mal so am Rande erzählt, das war meine Schnapsidee damals, weil und meine Triebfeder, der Funke, der das Ganze überhaupt in Gang gesetzt hat, war eigentlich ein ganz anderer, nämlich man hat uns damals auch immer noch versucht zu maßregeln von PR-Seite aus, entweder indem man gesagt hat, jetzt kriegt ihr keine Muster mehr oder jetzt kriegt ihr keine Werbung mehr oder jetzt kriegt ihr keine Einladungen zu diesen oder jenen Events mehr und so weiter und so fort, bis hin zu irgendwelchen Anrufen von Menschen am Telefon gebrüllt haben. Und ich habe halt damals für mich erstens gesagt, so, boah, das ist eigentlich eine ziemlich peinliche Kinderbehandlung, das geht so nicht. Zum anderen habe ich aber auch immer gehört, ja, da und da, die machen alles mit. Und dann sitzt du da als der Depp, der sozusagen, und denkst dir so, scheiße, ja, du sperrst dich immer und am Ende hat aber irgendjemand, der kein Rückgrat hat, hat immer einen Vorteil, weil er immer nachgibt und dann kriegt er die Exklusivgeschichten zugespielt. Und meine perfide Idee war einfach, weil wenn man mit den Kollegen sprach, haben die alle immer gesagt, so, nein, 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 bei uns läuft alles total super ab und so. Und dann habe ich mir gedacht, so, okay, dann machen wir diesen Verband und wir einigen uns darauf, dass wir in Zukunft einfach da zueinander stehen. Also wenn jemand irgendwie gebannt wird, sagen wir, dann berichten wir alle nicht mehr über dich, Bill. Ja. Und auch so ein bisschen mit der Hoffnung, dass wenn ich damit die alle Großen einsammle oder sowas, dann kann keiner mehr die Regeln verletzen sozusagen. Dann ist er gleich im gleichen Boot und kann sich nicht durch Schleimerei einen Wettbewerbsvorteil verschaffen. So ging das nämlich los. Und dann,
okay, ja,
dann saßen aber hinterher, als wir uns getroffen haben das erste Mal, zwischen den Kräutern und Rüben von Itstein-Wörsdorf, ja, saßen auch bedauernswerterweise überall so unsere jeweiligen Marketing-Fuzzis irgendwo mit am Tisch, die sich dann natürlich alle sofort ausgetauscht haben und es total toll fanden, darüber zu sprechen, dass man ja irgendwie gucken könnte, dass jetzt keiner die Werbepreise ins Bodenlose.
Die TKPs unterbietet.
Ja, ja. Oh. Und das fanden hinterher alle viel, viel interessanter. Oh, das ist ja viel
komisch.
Ja. Da fing es schon an, scheiße zu laufen, in dem Moment.
Echt? Dabei wissen wir alle, dass wenn ab morgen bei euch die Patreon-Kohle auf null wäre, ihr würdet genauso weitermachen, ja? Es geht nicht ums Geld, ja?
Wir haben ja auch bei null angefangen, also.
Eben. Ist wie so eine Kurve. Irgendwann geht's wieder zurück. Nee, aber genau, das, genau, man wollte sich natürlich auch vielleicht so ein bisschen so Stärke noch dazu holen, gerade in solchen Diskussionen mit Publishern, wobei ich auch sagen muss, es so oft kam das gar nicht vor, und wenn wir hier schon bei der Anekdotenzeit sind, ich fand, das war auch bis auf wenige Ausnahmen in Deutschland auch immer ganz human, das Ganze. Also diese Diskussion um Wertung oder die gab es ja meistens nur, wenn du mit deiner Testwertung so vom Schnitt so ein bisschen stark abgewichen bist. Aber ich fand das immer relativ entspannt, wenn ich es jetzt mal so vergleiche mit den Amerikanern und der gesamten Sache mit Kane und Lynch und Eidos damals und GameSpot und dem Ausstieg von Jeff Gerstmann und der dann später mit seinem Kumpel dann Giant Bomb gegründet hat. Also so eine Sachen fand ich, gab es bei uns eigentlich, jedenfalls das, also ich aus meinem, wir waren ja auch eher ein kleineres Magazin, aber selten vorbekommen habe. Und wenn, dann war das so auf ziemlich ziemlich gewisse Publisher konzentriert. Das waren halt vor allem damals Publisher wie Activision und Rockstar. Also die waren mir, Rockstar war mir eigentlich immer besonders nervig im Gedächtnis, weil das waren auch so eine Leute, die dann dir ein Testmuster zugeschickt haben und dich dann irgendwie im Zwei-Tages-Rhythmus angerufen haben und gefragt haben, na und wie findest du es jetzt so? Wie ist die Wertungstendenz? Was ich super störend gefunden
habe. Bei News auch. Die haben eine Pressemitteilung verschickt und haben dann irgendwie angefangen anzurufen, weil ja, aber da ist noch gar keine News auf eurer Seite, ja. Bringt
ja,
ihr
ja.
da jetzt?
Was ist denn da los bei euch?
Ja, genau, ist jemand krank?
Wir haben euch doch die Nachricht geschickt.
Ja, können wir helfen? Ja. Lutschpastillen oder so, wir könnten auch einen unserer Praktikanten empfehlen.
Ja. Also wir haben das doch eigentlich schon fast vorgeschrieben wie in den News. Also
ja, genau.
Jetzt noch Bilder,
einfach Copy-Paste.
Bilder rein.
Ja. Ja. Wir fahren also. Keine Urheberrecht dran und so. Ist echt zur Veröffentlichung. Einfach
easy money, Leute. Was ist los?
Genau, was wollt ihr denn? Ja, die waren penetrant, aber die waren, also an Rockstar kann ich mich gar nicht erinnern, dass die jemals pissig gewesen wären in der Hinsicht.
Oh, doch, doch. Echt? Also zum Beispiel sowas wie Max Payne 3 oder so, da weiß ich noch, wie dann die Anrufe kamen, schon, wie gesagt, testbegleitend, wie läuft's denn so? Und als dann von uns so das Feedback kam, so, naja, also bisher finden wir das ehrlich gesagt ziemlich scheiße und das ist kein echtes Max Payne mehr und naja, also ich meine, wie gesagt, scheiße ist relativ, das war glaube ich am Ende dann auch wieder irgendein 70er Wertung oder Ende 60er oder sonst was, aber also da ist dem Kollegen bei Rockstar, es war nicht Jochen Färber, das war so sein unterer Hilfs-Sheriff, dessen Namen mir schon wieder entfleucht ist. Jedenfalls, das war dann eben das Schlimme, weil du hast ja noch nicht mal gesagt, dass hier, der Test ist fertig, wollte dann mal lesen, sondern du hast nur gesagt, wo es mit dem Test ungefähr hingehen sollte und dann haben die versucht, dir am Telefon die Birne weich zu quatschen, dass das ja alles, dass man es so gar nicht sehen kann und dass man ja auch andere Sachen bewerten wollte und diese Art der Einflussnahme, die war schon wirklich ziemlich singulär und das war wirklich eigentlich so ziemlich spezifisch Rockstar-mäßig, denn im Vergleich, glaube ich, so Ubisoft, wenn da Nils Bogdan oder so angerufen hat, dann war das eher so, ja, okay, schade. Und das ganz andere Spektrum waren natürlich damals Leute wie Fabian Döhler, die damals für Sega gearbeitet haben, die halt immer gesagt haben, ja, mein Gott.
Ich hätte 60 gegeben. Das ist
halt scheiße. Genau.
Ja, ich weiß gar nicht, Rockstar habe ich gar nicht, aber das ist vielleicht der Unterschied, weil du ja auf der Konsolenseite gewesen bist und wir waren ja eigentlich größtenteils als PC-Magazin unterwegs. Also Ubisoft zum Beispiel, die haben mich eine Zeit lang komplett von Events ausgeschlossen, weil ihnen meine Wertungen nicht gepasst haben. Insbesondere so zu dieser Rainbow Six Vegas 2 Zeit und solche Geschichten. Und also Koch war eine Zeit lang, sind ganz große Werbungsstornierer gewesen.
Ja, ja. Also Koch, die haben mich nicht mal mit dem Arsch angesehen und das war wirklich selten, weil mit Koch konnte eigentlich dann jeder gut und ich meine, später gehörte als IDG die Seite übernommen hatte, gehörte ich ja dann auch zu Online-Welten und war dann da der Ressortleiter für Online-Welten und Online-Welten zum Beispiel war ja ganz dicke mit Koch und die kannten sich da alle untereinander und waren dufte Kumpels und das war natürlich ganz geil, wo ich dann aus so einer Historie kam, wo ich mit Koch immer so ein super angestrengtes Verhältnis hatte, wo ich mir echt immer wie ein Bittsteller vorkam. Weißt du, da hatten die anderen schon irgendwie, selbst bei Nintendo hatten wir schon die Debugs und NDAs unterschrieben und ähnliches und in der Branche ist das wirklich nicht so einfach von Nintendo irgendwie in den Debug-Verteiler zu kommen. Aber bei Koch, ja, das war sehr schwierig.
Ich hatte auf meiner Seite hatte ich nie Probleme mit denen, ehrlich gesagt. Also eben mit hier, keine Ahnung, Ute Palmer und Cecile und wie sie alle hießen und sowas. Ich bin mit der PR-Seite von Koch immer super ausgekommen. Nur mein Marketing kam halt immer an und so, die hassen dich. Ich so, nee, ich komme mit denen super aus. Nein, die hassen dich.
Nein, das stört dich. Das glaubst du von vielen.
Ja. Ohne Scheiß, das war immer so, nee, die sind alle voll nett zu mir. So, nein, die finde ich scheiße. So, ja, da kann ich auch nichts dran machen. Was soll ich denn? Ja, das ist jetzt kein Einzelfall. Und ansonsten, Sony hat mich, das habe ich auch schon oft erzählt, Sony hat mich eine Zeit lang total gehasst. Die Liste ist recht lang. Aber Rockstar und EA?
Ja, Sony war meistens ja auch immer ein bisschen, Sony war immer ein bisschen affektiert natürlich, weil sie ja in Deutschland schon immer die letzten 15 Jahre Marktführer waren, mal mit stärkerer, mal mit weniger starker Dominanz, aber im Grunde kann man sagen, immer mit hoher Dominanz. Da konnte Microsoft eigentlich nie groß was ausrichten gegen. Und das haben sie sich schon ein bisschen anmerken lassen. Und wenn du dann so kamst, so aus der, wir waren übrigens mal eine ganz große Xbox-Seite, aber jetzt machen wir auch Multiplattform, dann hat das natürlich ein bisschen gedauert. Aber dann waren sie eigentlich auch ganz okay. Also ich mochte immer so eine Firmen wie Sony oder EA, und Ubisoft war eigentlich genauso, dass wenn man da einmal den Fuß in der Tür drin hatte und in die automatischen Verteiler aufgenommen wurde, also ich wette, irgendwo gibt's noch Area Games Lieferungen von EA, die immer noch ankommen, ja. Vermutlich schicken sie auch heute noch irgendwie so drei Versionen von FIFA 18 irgendwo hin, weil du da irgendwo mal in so einem automatischen Verteiler gelandet bist, und das war mal ganz angenehm.
Oh, das kann ich mir gut vorstellen, ja. Es gab ja mal die Zeit, erinnerst du dich noch, als Electronic Arts noch dieses neue Auslieferungssystem hatte und pro mit Spiel ein Karton.
Pro Spiel, genau, ein UPS-Karton, ja.
Ja.
Und, ja, das kommt davon, wenn man so eine komischen Rahmenlieferverträge macht mit UPS.
Ja. Das war auf jeden Fall super. Da hast du 10 Versionen FIFA gekriegt, in immer diesen 10 fast würfelförmigen, also weil Spiele ja eher so rechteckig sind, aber immer in diesen kleinen Boxen, und die stapelten sich dann im Büro.
Ja, weil das bei UPS, glaube ich, auch immer scheißegal war, ob du das Ganze platzsparend in einer Luftpolstertasche verschickt hast oder in so einem 800 Meter Quadrat Karton. Das ist, glaube ich, dann immer egal gewesen. Aber das war natürlich damals bei EA auch so, muss man sagen, für viele war das immer ein Segen, weil ich glaube, nicht wenige Redaktionen haben sich immer sehr gefreut, wenn es zu den Spielen immer möglichst viele Retail-Versionen gab, weil die komischerweise dann auch plötzlich in dunkle Kanäle verschwunden sind und am Ende dann irgendwann bei eBay auftauchten. Das war ja dann ein Problem, dass
ja, hast du das
dann
auch
so langsam.
Also mir ist es Gottlob nie passiert, aber wir haben ja alle unsere freien Autoren beschissen bezahlt, und da ist ja irgendwann sind auch Leute aufgeflogen, weil die dann Testmuster auf eBay vercheckt haben, und irgendjemand, war das nicht sogar Sega? War das nicht sogar Döhler?
Ja.
Jemand, der den,
ich glaube,
da wurde das sogar, ich glaube, organisiert sozusagen, sogar von der Redaktion irgendeines kleineren Magazins, die ihre Testmuster auf eBay verkauft haben.
Mhm. Nee, ich glaube, das war, muss aber besondere Blödheit gewesen sein, weil es gab ja dann diese Test, also es, irgendwann in 2006, 2007, glaube ich, fingen sie an, extra Presseboxen zu drucken. Die sahen dann so ein, also, die sahen dann so, die hatten schon die Jewel Cases, die hatten dann schon diese grüne Xbox-Hülle zum Beispiel, aber da stand dann so ganz groß so mit so einem gelben Balken drauf, so Promotional Copy, Not for Resale.
Ja, genau, und das Cover war so ein bisschen blasser.
Genau, so schwarz-weiß oder so, genau. Und das war so die Zeit, wenn die, wer so idiotisch war und die Dinger dann bei eBay reingesetzt hat, der so sollte sich natürlich nicht wundern, also
Aber der Fall, den ich meine, ich glaube, da haben sie tatsächlich sich einfach mal die Seriennummern von ihren Testmustern aufgeschrieben und haben dann selber auf eBay Zeug ersteigert oder sowas. Ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall gab es da einen Fall. Es war auch niemand Bekanntes. War irgend so eine kleine Kackseite. Also, weißt du, so die nächste Stufe in der Hackordnung, die, über die wir gelacht haben. Das heißt, es muss richtig klein gewesen sein.
Ja, stimmt.
Aber das war, ja, genau. Ich habe das, ich habe ja eine ganz kurze Phase, habe ich als freier Autor gearbeitet und für Games mit Z, wenn du dich noch erinnerst.
Mhm.
Und die haben dann irgendwann ja da die Schotten dicht gemacht. Das war genau in dieser Übergangsphase, habe ich da als freier Autor gearbeitet. Und dann wollten die auf einmal ihre Muster zurückhaben. Und das war auch so. Das war mit einkalkuliert in diesem Preis.
Genau, ja. Das war auch immer so eine komische Geschichte mit EA. EA galt ja auch immer so, als dass immer das Gerücht in der Branche rumgeht, oh, irgendwann am Jahresende will EA alle Muster zurückhaben. Was vermutlich dazu geführt hätte, dass so ziemlich keine Redaktion in Deutschland das irgendwie ernst genommen
hat. Ja, die Betas, Moment, das waren
genau,
die Beta-Dinger, weil da stand immer drauf, dass man die danach zurückschicken soll.
Ja, genau. Genau, gut, das waren nicht die Retail-Muster, sondern das waren diese Vorab-Versionen. Und auf denen stand das drauf, das stand aber bei allen drauf, nicht nur bei EA, das war so irgendwie so eine Grundsache, die bei allen drauf stand. Nur EA schien ab und zu mal diese Schnapsidee gehabt zu haben, die dann wirklich einzufordern, aber dann hatte ich mich auf der Gamescom auch mit einem EA-Kollegen unterhalten, der hat auch gesagt, so, du, wir haben das noch nie ernsthaft, wir waren mal irritiert, als wir tatsächlich welche zurückgeschickt bekommen haben, ja, wussten wir gar nicht, wohin mit der Scheiße.
Ja, das waren eigentlich wahrscheinlich meine. Ja. Ich habe das tatsächlich gemacht. Ich habe da, weil ich habe die halt brav gesammelt und dann habe ich irgendwann, war da halt so ein halber Schrank mit dem Shit voll, und dann habe ich mir gedacht so, naja, schicken wir sie halt mal zurück, ja, weil irgendwie so Beta-Versionen einfach in Müll zu schmeißen, dachte ich, ist vielleicht auch blöd, am Ende fischt es doch einer raus und so, und jetzt hatte ich aber keinen Bock, irgendwie 200 CDs irgendwie untauglich zu machen, und dann habe ich dann halt einfach einen Karton mit dem ganzen Kram an EA gepackt und denen zugeschickt.
Ich weiß, zum Beispiel bei Nintendo war das ja auch so, die meiste Hardware, die verschickt wird, also sagen wir mal Xboxen oder Playstations, das waren zwar offiziell auch immer Dauerleihgaben, da hast du dann auch meistens Verträge unterschrieben, aber im Grunde war es eigentlich so, dass du die immer behalten konntest, solange bis du selber den Löffel abgegeben hast oder bis deine Firma pleite war, und selbst dann sind die Debugs noch in die Konkursmasse gewandert, aber die Nintendo-Leute, die waren dann echt dann teilweise so drauf, dass sie dich dann so völlig unvorbereitet 3 Jahre nach dem Ende der Wii angeschrieben haben. Ach ja, wir hätten übrigens gerne unsere Wii-Debug zurück und die 4 Controller und die 3 Ladekabel und die 2 Schlaufen.
Und die Japan-Netzteile.
Ja, ich dachte, okay, hier habt ihr die Wii zurück und tschüss. Also, Das war dann schon. Und dann hatten sie auch immer Inventarnummern und so für sowas, ja. Und ich meine, in den meisten Redaktionen ging das ja immer so ein bisschen eher so wie in so einer Erste-Hilfe-Station. Da jeder durfte mal reingreifen in die große Kiste und sich mit nach Hause nehmen, was er wollte, und irgendwann mal zurückbringen. Also zumindest bei uns war das ja chaotisch.
Wie geht es denn hier so in der Berliner Erste-Hilfe-Station zu?
Ja.
Darf da jeder auch mal was mitnehmen?
Ja, selbstverständlich. Die Tabletten und Spritzen, die liegen da einfach nur so rum, weißt du. Das ist Selbstbedienung.
Ich ahnte es immer, aber es ist halt schon schön, einfach mal die Bestätigung dafür zu bekommen.
Ja.
Jetzt weiß ich, warum es dir so gut gefällt.
Ja, ja. Ja, das war schon ganz nett da.
Ich habe auch ewig die scheiß Xbox-Debug bei mir zu Hause aufbewahrt.
Ja, ich habe die immer noch auf dem Dachboden.
Ja, ich habe die auch noch irgendwo, aber das war halt, ich habe aber.
Ja, die grüne, transparente.
Ja, ja, genau. Und ich habe die aber vollständig, also weißt du, weil, was ich eben schon sagte, da ist ja, diese Debugs sind ja eigentlich für Entwickler, und das heißt, du hast dann ganz viel Kram dabei, mit dem der Entwickler eben Kompatibilität testen kann, und dann gibt's halt nämlich noch das japanische, den japanischen Controller, das war gut bei der ersten Xbox, aber dann gibt's halt auch noch das Japan-Netzteil, keine Ahnung, dieses und jenes, und dann gibt's noch eine extra Boot-CD, je nachdem, welche Firmware du da drauf haben willst. Es ist ein riesen Karton, dieses Debug-Kit, also das ist wirklich über der größte eines Umzugskartons. Und dieser Karton, ich bin halt viel umgezogen, der wurde halt immer baufälliger, und der steht jetzt halt in diesem Zeitlager immer noch rum, mit etlichen Lagen Klebeband umwickelt, weil der halt nach und nach auseinandergefallen ist, aber ich keinen anderen Karton in dieser Größe hatte.
Ja, aber du spottest hier schon wieder in einem Nebensatz über den alten Controller der ersten Xbox. Ich war ziemlich begeistert, als die jetzt auf der E3 angekündigt hatten, den alten Duke nochmal neu aufzulegen. Weil ich fand den damals von der Größe sehr, sehr angenehm in der Hand. Also ich fand diesen Controller, diesen S-Controller aus Japan, der dann später auch der normale Controller wurde, den fand ich gar nicht so geil. Also ich freue mich schon wieder mal wieder was Dickes in den Händen zu halten. Und wenn das Ding, ist ja nicht von Microsoft direkt, sondern glaube ich von irgendeinem Third-Party-Hersteller in Kooperation. Aber wenn das Ding kommt, dann freue ich mich doch wieder, diese mit meinen Patschehänden dieses Riesending zu halten. Und in der Mitte ist jetzt sogar ein Bildschirm, ja. Wie beim Dreamcast damals, die VMU, hast du jetzt wieder so ein kleines LCD-Bildschirmchen in der Mitte. Schon cool.
Ich möchte nur zu Protokoll geben, dass ich all diese, was Dickes in der Hand halten, 11 Meter nicht verwandelt habe.
Ich weiß, aber die hatte ich dir jetzt auch wirklich so, so offensichtlich hingelegt, dass ich enttäuscht gewesen wäre, wenn du da jetzt zugeschlagen hättest.
Also, aber hingelegt hast du sie erstmal.
Ja, aber ich habe sie wirklich in dem Bewusstsein reingelegt, dass sie zu billig wären. Also auch für dich. Also.
Das ist immerhin. Es ist mehr Vertrauen, als ich gewohnt bin. Aber lass uns diese VDOSM-Geschichte vielleicht noch fertig erzählen.
Oh ja, unbedingt.
Nachdem wir schon wieder hier auf Abwägen sind. Also wir haben uns da ja getroffen, dann haben wir halt diskutiert, und rausgekommen dabei ist ja am Ende eigentlich gar nichts. Weil eigentlich, also
nur Notarkosten sind rausgekommen.
Ja, das auch. Also mein Masterplan, dass sich alle darauf einigen, sich gegenseitig gegen Einflussnahme zu verwehren, der ist gescheitert. Da haben dann hinterher alle irgendwo an der einen oder anderen Stelle gesagt, da habe ich keinen Bock drauf, da mache ich nicht mit. Der, ich glaube auch, ich weiß gar nicht mehr, beim ersten Treffen war der Jörg Leubel von 4Players noch dabei. Der hatte dann sofort keinen Bock mehr. Dann war der schon mal raus. Das Einzige, was je passiert ist, ist genau, wir hatten diesen beschissenen Notartermin, richtig? Das war sogar bei dir in Berlin, ne?
Ja, in Berlin, ja.
Das zweite Treffen war auch in Berlin.
Da war Jörg Leubel schon gar nicht mehr mit dabei.
Naja, und auf jeden Fall der Kölner Abschluss, den müssen wir auch noch berichten, ja.
Ja, das war natürlich die Gamescom.
Richtig, ja. Das habe ich auch schon mal an anderer Stelle erzählt. Deswegen erzähl du von der Verleihung, auf der Preisverleihung.
Ja, das war natürlich eine tolle Sache. Also wir wollten natürlich als VDSOM auch richtig einen Auftritt haben. Und das war, korrigier mich aber noch, die Gamescom, als sie in Leipzig war, oder? Das war noch die Leipziger Messe.
Richtig, wir haben eine Pressemitteilung verschickt, dass es uns gibt.
Ja.
Die Jungs von Gamesrate haben uns eine Webseite gebaut und gehostet. Und wir haben gesagt, wir verleihen auf der Gamescom in Leipzig den Omega.
Ja, stimmt. Den habe ich schon vergessen.
Ja, Online Media Games Award.
Oh, geil.
Weil wir nicht mehr haben. Also, was Akronyme angeht, hat uns keiner was gemacht.
Ja, also, eben. Also, wir hätten auch so bei Spy Where the Spy mitarbeiten können. Da hatten die da auch mal so eine Akronyme irgendwie.
Das war auch sehr bezeichnend. Ja, also, und sehr apropos angesichts eines Podcasts, weil es war der letzte Award.
Ja. Ja.
Ja, das war fantastisch. Erinnerst du dich noch an irgendwas?
Ja, ich erinnere mich an die Preisverleihung. Also ich weiß, dass du eine Bühnensau warst. Das warst du ja schon immer. Ich glaube, du warst auch daher, hattest du schon diese Bühnenerfahrung, weil ihr bei Krawall ja auch schon immer auf der Gamescom mit dicker Hose aufgetreten seid und da, glaube ich, schon Bühnenshows gemacht hat. Deswegen,
nee, da bin ich immer weg. Da war ich immer Schisser. Am Krawallstand, das haben immer Götz und Raff, das war Götz' Kumpel, und die haben immer die Promotion am Stand gemacht und ich und Gleb und so, wir sind so jung und schüchtern, wir standen da immer eher oben wie Honecker und haben mal so ein bisschen so mit der Hand
gewunken.
Ja, so, ja. Hallo Volker, ja. Intel Plastiktüten für euch. Ja. Nee, ich wollte auch gar nicht und ich bin auch nur auf die Bühne gerutscht da. Wir hatten dann einen Moderator extra engagiert. Das war übrigens unser Messebauer vom Krawallstand. Unser Moderator, der Heiko, das weiß ich noch. Der Heiko, der war halt so ein flippiger Typ und als wir dann drüber gesprochen haben, wir brauchen einen billigen Moderator, kam raus, unser Messebauer moderiert auch und der ist natürlich sowieso auf der Gamescom, wir müssen ihm also keine Anfahrt zahlen. Ja, und deswegen hat der Heiko das für uns moderiert und der war tatsächlich für die Gamescom perfekt, der war halt wie so ein Hamburger Fischverkäufer, ne? Der hat sich dann auf die Bühne gestellt, wir haben mit den World Cyber Games kooperiert,
ja.
Der Thomas von Treichel hat uns die Bühne da zur Verfügung gestellt, weil die halt froh waren, die stand sonst irgendwie 6 Stunden leer und der ist dann da hochgegangen und hat einfach so die Leute da an diese Bühne gebrüllt und das war ich so, ja. hey, ihr da hinten, ja, komm mal her,
da verpasst du was. Hier gibt's gleich was. Ja. Wir schmeißen gleich was hier.
Und sobald halt erstmal so ein paar Leute da stehen, dann geht es halt los. Und ich bin hinterher nur viel auf der Bühne gewesen, weil unsere ganze Orga so ein Haufen Scheiße war.
Ja. Aber ich war auch kurz irgendwie, wir waren auch kurz zusammen auf der Bühne und haben irgendwelche T-Shirts reingeschmissen oder irgendwelche Preisträger genannt und das hat eine komische Eigendynamik. Also du fühlst dich da wirklich, das ist schon seltsam, wenn du da so ein paar Hundertschaften hast von Leuten, die dann irgendwie auf bestimmte Sachen reagieren und dann zuschreien oder so. Ich meine, wir hatten ja zum Glück genug Goodies, die wir in die Gegend schmeißen konnten. Die ganzen EA-Testmuster.
Petas.
Ja, aber zurückschicken. Genau. Unsere Bumerang-Präsente. Aber nicht vergessen, 2 Wochen wieder zurückschicken, ja? Viel Spaß mit SXX Tricky. Ja. Aber du bist ja, du stellst ja ein bisschen, ich weiß nicht, ob du die Geschichte schon mal erzählt hast, aber wo wir uns zum ersten Mal gesehen haben, so bei dem X01 Event, weil du ja gerade so kokettiert hast damit, dass du so ein schüchterner kleiner Junge warst. Ich weiß nicht, 2001, wie alt warst du da? Da warst du gerade mal Anfang 20 oder so, oder? Ja, genau. Da saßen wir also bei dem X0 Event in dem wunderschönen Cannes, in dieser Villa von Pierre Cardin, in dieser Haus der Blasen oder so. Das steht, glaube ich, gerade auch zum Verkauf. Kannst du für 15 Millionen kaufen. Da saßen wir dann so und wir. Nee, das war, glaube ich, erst beim. Das war, glaube ich, beim zweiten komischen Event. Nee, das muss man beim ersten gesehen. Jedenfalls saßen wir da mit Ed Freeze zu einem Interview. Und Ed Freeze war damals so ein bisschen so der Master of Disaster für Xbox, der Projektleiter. So das, was der Mark Cerny's für PlayStation ist, war Ed Freeze damals für Xbox. Und es ging ja so ein bisschen um die Technik und Ed Freeze hat dann, glaube ich, auch so in die Runde gefragt, und wie haben euch so die Spiele gefallen? Wie fandet ihr so Halo? Und während die gesamte, das war internationale Presse, die da saß, irgendwie meistens in Ehrfurcht erstarrt ist und immer nur so eine Gelegenheitsgutachten so gegeben hat, so, ja, ja, alles sehr beeindruckend, impressive, awesome, gab es da nur diesen einen Herrn Peschke, der auf seinem, was ich immer neidlos anerkennen musste, mit seinem guten Englisch die ganze Zeit rumgemösert hat. Naja, also so besonders beeindruckend sahen die Texturen jetzt aber nicht aus von Halo. Und das mit der Grastextur und so, das war ja auf Dauer auch ein bisschen langweilig. Und wenn man da in bestimmten Ecken geguckt hat, dann sah das ja alles sehr monoton aus. Und ich war damals so begeistert, weil A, war ich so ein bisschen neidisch auf dein scheiß Englisch. Und B, wie dem Ed Freeze langsam so die Stimmung verhagelt worden ist, weil dieser eine crazy fuck vom Germany ihn die ganze Zeit da seine Show kaputt gemacht hat. Und das war der Herr Peschke.
Ja, aber da muss man ja dazu sagen, also erstens, das war ja keine große Bühne, weil das war, es war ja geplant sogar, also Ed Freeze hätte eigentlich theoretisch auf einer Bühne stehen sollen, da gab es nämlich dieses große Dings da, Bums da, und dann sind hinterher aber nur so 15 Gestalten dazu erschienen und dann hat Ed Freeze gesagt so, na, wir sind ja eine kleine Runde, dann können wir uns ja alle hier einfach so am Tisch zusammensetzen.
Ja, ja.
Und das Ding war, wir haben ja vorher auf dem Event haben wir ja Halo gespielt. Das war da ja tatsächlich so, das wurde ja vorgeführt. Und es ging vor allem darum, dass ich ihm erklärt habe, dass die Texturen drinnen, dass das Spiel halt drinnen potthässlich wird. Draußen ja, cool, genau. Drinnen hässlich. Und der blöde Sack wollte das nicht eingestehen. Und das war ja das Ding, wo ich gesagt habe, so, deswegen haben wir da ja auch so lange diskutiert, weil ich gesagt habe, so, ja, ey, das sieht schon ganz geil aus, aber mal ganz im Ernst, innen drin, in den Gebäuden, ist doch, das sieht ja nur nicht so geil aus. Und Ed Freeze wollte mir dann erzählen, so, ja, aber denken Sie mal an dieses Library-Level mit den ganzen Lichtern und diesen Transparenzeffekten. Und ich so, ja, also, aber wenn sie, weißt du, hübsche Lichter neben deinen scheiß Texturen sind halt immer noch scheiß Texturen. Und darum ging es dann. Ja, und das hat dann, ja, das stimmt, das war cool.
Das war schon cool und deswegen wusste ich auch gleich so irgendwie, ey, der Mann ist korrekt, an dem musst du dich mal halten. Jetzt meine ich nicht Ed Freeze, sondern den Peschke. Und das war ja dann so die Rettung dann für die nächsten X02, X03, X04 und so. Ich glaube, da sind wir ja auch immer ziemlich viel rumgehangen.
X04 nicht mehr, da war dann Schluss für mich. Das war das in Amsterdam, glaube ich, oder?
Ja, das war okay. Das war dann aber auch, glaube ich, das letzte X0-Event.
Nee, X06 war ich dann hinterher nochmal in Barcelona. Warst du da nicht?
Das war danach? Okay, da war ich auch. Das war ja der Vergnügungspark. War das oder?
Nee, das war dieses ehemalige Sevilla. Weltausstellungsding, oder?
Ja, das ist ein Vergnügungspark gewesen. Da war mit Achterbahn und so.
Echt? Shit, ich hab die
Achterbahn. Ja, ja. Also es war X01 war, wie gesagt, da in Cannes und dann war, glaube ich, X02 oder so, war schon irgendwie in Nizza oder sowas und dann gab es halt eben Amsterdam, klar, und zwischendurch gab es noch dieses in Barcelona und das war halt ein ehemaliges, genau, kann ein Expo-Gelände gewesen sein, was dann aber umgewandelt worden ist in einen Freizeitpark, da gab es also Achterbahn und Fahrgeschäfte und sowas und das war schon ziemlich fett, weil Microsoft das halt komplett für 2 Tage gebucht hatte und wir konnten da alle so entweder uns in stickigen Räumen irgendwelche Spiele angucken oder Freifahrten auf der Achterbahn machen und ich war irgendwie erstaunlich viel in der Achterbahn. Das verging mir aber sowieso immer so. Ich weiß noch so, ich bin ja ein großer Fan vom Euro Disney und war da ja schon irgendwie jetzt 4-5 Mal in meinem Leben. Und ich hatte mal ein Event in Paris von Ubisoft und das war, glaube ich, irgendein Rainbow Six Event. Und eigentlich hatte ich da gar keinen Bock, da hinzufliegen, weil das war so ein reines Multiplayer-Event und das interessiert mich nichts weniger als so reine Multiplayer-Sachen. Und ich glaube, das ging da um irgendein neues Rainbow Six, das muss nach Vegas gewesen sein, weißt du, da hatten sie da auch mal so eine Selbstfindungsphase. Und ich weiß noch, wie ich dann da irgendwie um 9 Uhr aus dem Flieger gestiegen bin, dann war um 10 Uhr das Event in Paris und dann bin ich irgendwie noch mit einem Kollegen da, mit dem Tim Lenzen von unserem VTV, glaube ich, da durch Paris gelaufen und habe mir überlegt, sag mal, wenn ich jetzt hier in den Zug steige und ins Euro Disney fahre, wie schaffe ich es dann wieder zum Flughafen pünktlich zurück? Weil, das weiß ich nicht. Ich bin da natürlich trotzdem brav zu dem Event gegangen und war alles, War alles gut. Ich meine, ich weiß nicht, ob du da auch mal dabei warst. Ich glaube, da warst du auch mit dabei. Was natürlich eine sehr schöne Sache in Paris mal war, also eins der Events, an die ich mich am liebsten zurückerinnere, war auch von Ubisoft, wo wir halt abends dann in den Louvre rein konnten und dann diese Führung bekommen haben und als außerhalb der Schließzeiten halt. Und das war natürlich schon ziemlich lässig, da irgendwie durchgeführt zu werden in so einem völlig leeren Louvre. Da kam man sich schon so vor wie hier bei Da Vinci Code.
Ja.
Ich wollte einfach oben schon so eine Hacke nehmen und da ein Loch reinhauen, um zu gucken, ob da das Grab von Maria Magdalena ist, aber haben wohl schon zu viele andere probiert.
Ja, das war das Event, wo das Bier ausging nach einer Stunde.
Ja, das kann sein, genau. Ich bin ja nicht so der Biertrinker, deswegen, aber...
Ja, aber dafür ist es bekannt geworden, da haben dann alle drüber gekotzt. Ja. Und wir haben die ganze Zeit nur über die Häppchen gelästert an dem Abend.
Ja.
Weil es gab überall nur so diese ganzen französischen Canapés und Petit-Fours und sonst irgendwas. Und wir standen die ganze Zeit
darum. Pasteten, die kein Mensch
ist. Ja, genau. Und es war wirklich, ich weiß noch, wie wir da standen. So die typische Online-Proll-Geschichte von diesem gelesenen Buffet und irgendwie nur so, gibt's keine Burger? Was ist das überhaupt?
Ja.
Probiert es mal.
Warum gibt's hier keine kleinen Hotdogs?
Ja, genau. Was? Oder Pizza.
Das schmeckt aber scheiße.
Ah, wunderbar. Alex, wir nähern uns eigentlich schon einem deutlichen Überschreiten der Laufzeit. Gibt es noch irgendwas? Möchtest du noch was Dringendes loswerden?
Was Dringendes? Nee, also wie gesagt, ich bin ja quasi raus aus der Branche. Die Seite, die dann später Area Games hieß, wurde ja dann von IDG übernommen und dann kam ja dann Webedia mit ins Rennen und hat wiederum IDG Entertainment übernommen und dann gesagt, okay, als erstes machen wir mal diese scheiß Berliner Büros zu, weil da kommt eh nur Quatsch raus. Und da stand ich dann halt eben dann vor der Tür und musste mich dann beruflich umorientieren und bin jetzt mittlerweile woanders gelandet. Ganz fern der Spielebranche. Bin damit auch ganz zufrieden. Aber wie gesagt, ich lasse das eben mit dem Podcasten, konnte ich auch nicht sein lassen. Und wir hatten damals den Area Games Cast, da haben wir 230 Folgen gemacht und ich glaube, der lief auch ganz gut. Und mein Mitredakteur Daniel Pog, mit dem ich immer noch sehr freundschaftlich verbunden bin, mit dem mache ich halt immer noch einen wöchentlichen Podcast. Und der heißt Der letzte Podcast. Weil jeder Podcast ja der letzte sein kann und deswegen haben wir gedacht, wir geben der Sache schon mal den passenden Namen. Und da reden wir halt immer so knapp 1-2 Stunden jede Woche über Spiele, über Filme und natürlich über Neues aus dem Hause Nadia El Al-Fabrab, weil wir einen auch ganz großen so Pulp-Fiction-Teil haben, wo wir über Popkultur und Persönlichkeiten B und C Sternchen reden und sowas. Und über Nutten und sowas halt, das Typische.
Ja. Hat sich nichts geändert.
Wer den Area Games Cast haben, ja, genau, hat sich für mich eigentlich nicht viel geändert.
Schön in der Komfortzone geblieben. Na, das ist ja hervorragend. Mhm. Ja, wunderbar. Dann vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Gerne. Und ich hoffe, wir wiederholen das bald mal wieder. Für die ganzen richtig schmutzigen Anekdoten.
Oh, dann. Teaser.
Genau. Ich kann es ja noch hinter so ein Stretch-Goal packen oder so.
Ja, genau.
Ja. Und mit Videos.
Ja, und apropos Stretch-Goal, meine Damen und Herren, vielen Dank, dass Sie Unterstützer dieses Podcasts sind. Ich hoffe, Sie hatten Spaß. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin.